Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Liebe Leute, heute freue ich mich total über unser Thema, nämlich die Ersthelfer-Reanimation beim Herz-Kreislauf-Stillstand. Und genauso sehr freue ich mich über meinen Gast, Professor Dr. Michael Müller. Das ist nicht nur ein blitzgescheiter Anästhesist, Intensiv- und Notfallmediziner und Chefarzt in Freiburg, sondern auch ein echter Macher und Visionär. Er ist nämlich der Gründer und erste Vorsitzende von der Region der Lebensretter, einem Projekt, das eine einfache, aber ganz wichtige Frage beantwortet, nämlich: Wie schaffen wir es, dass nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand möglichst schnell jemand mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnt? Und zwar suffizient und adäquat. Und Herr Müller, das war ein bisschen Lobhudelei, aber ich bin wirklich einfach so begeistert von dem, was Sie da mit Ihrem Team auf die Beine gestellt haben, dass ich mich richtig über unser Gespräch freue und begrüße Sie sehr herzlich in der Gesundheitswerkstatt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich's entwickelt. Also ich meine, an dem Thema sind wir jetzt seit 10 Jahren dran und in den 10 Jahren hat sich viel weiterentwickelt und ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden auch spannend, weil auch jetzt noch sehr viel Potenzial für Verbesserung da ist. Und vielleicht kann man das gleich zu Beginn mal sagen, es sind etwa 54.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und von denen überleben 10%. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen oder mit dem mich für den Rettungsdienst zu interessieren, das war Ende der 80er Jahre, da war die Überlebensrate relativ ähnlich wie heute. Also da hat sich nicht viel getan und das ist eigentlich sehr schade, weil in der Medizin gibt es ja grandiosen Fortschritt. So, man sagt, etwa alle 4 Jahre verdoppelt sich das Wissen und viele Krankheiten sind jetzt heilbar, die vor 10 Jahren nicht heilbar waren. Beim Herz-Kreislauf-Stillstand haben wir noch nicht so viele Änderungen erlebt und ich glaube, das, was in den nächsten 10 Jahren kommt, da werden wir große Erfolge haben und viele tausend Menschen jedes Jahr zusätzlich retten können.
Ja, bin ich auch ganz gespannt auf die Entwicklung, weil das, was Sie eben auf die Beine gestellt haben, so zeitgemäß ist oder eine Art Lücke bedient, die aktuell beim Herz-Kreislauf-Stillstand noch vorhanden ist. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ich glaube, viele Leute, die haben dann so dieses Bild, dann kommt heroisch der Rettungsdienst mit Blaulicht und der Notarzt und dann wird der Patient gerettet und dann kommt er auf die Intensivstation und dann wird ganz viel von dieser Karacho-Medizin betrieben, die ihren Platz hat und die auch in dem, was sie dann tut, sehr gut ist. Aber was oder wer entscheidet denn eigentlich über das Outcome, also über das Überleben und das Überleben mit einem guten neurologischen Outcome? Was ist denn da eigentlich der wichtigste Baustein, Herr Müller?
Naja, die Biologie, die Physiologie, das, was passiert im Körper, wenn das Herz stillsteht, das wissen wir schon seit vielen Jahren. Dann wird nämlich kein Blut in die Organe transportiert, damit kommt kein Sauerstoff in die Organe und das Organ, was Sauerstoffmangel am wenigsten toleriert, ist das Gehirn. Wenn im Gehirn nicht mehr Sauerstoff ankommt, dann treten irreversible Schäden nach 3 bis 5 Minuten ein. Und das ist medizinisch einfach mal Gesetz. Das müssen wir so hinnehmen, da können wir nicht viel dran ändern. Und wir wissen, dass es nicht möglich ist, selbst mit dem besten Rettungsdienst der Welt, nicht möglich ist, dass nach 3 bis 5 Minuten, also nicht ab dem Notruf oder ab dem Alarm für die Rettungskräfte, sondern ab dem Eintreten des Herz-Kreislauf-Stillstandes 3 bis 5 Minuten. In der Zeit schaffen wir es nicht, dass der Rettungsdienst vor Ort ist. Und deswegen sind unsere ganzen Ansätze oder ja das, was so abläuft an Rettungskette, da ist der Rettungsdienst sehr wichtig und dann auch danach die Behandlung im Krankenhaus auf der Intensivstation sehr wichtig, aber zu spät dazu, die Weichen zu stellen. Die Weichen werden gestellt durch 2 Ereignisse, nämlich den Beginn der Herzdruckmassage und die Defibrillation. Etwa ein Viertel der Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, die haben eigentlich nur eine Herzrhythmusstörung. Das nennt sich Herzkammerflimmern. Und wenn man bei diesen Patienten innerhalb kurzer Zeit defibrilliert, also so einen kleinen Stromimpuls von außen setzt. Das kann man mit so einem automatisierten externen Defibrillator, AED, Geräte, die in der Öffentlichkeit verfügbar sind, kann man das machen. Das können auch, müssen keine Ärzte machen. Die Defibrillation kann sogar durch Laien durchgeführt werden. Wenn wir das zeitnah machen, dann kann es sein, wenn das Herz noch gut mit Sauerstoff versorgt ist, dass das Herz wieder ganz normal schlägt. Also nochmal, wir müssen dafür sorgen, dass die Herzdruckmassage so schnell wie möglich beginnt. Und da ist wiederum, das wissen wir aus vielen Studien, auch wichtig die Qualität der Herzdruckmassage. Da gibt es Empfehlungen von den Leitlinien, die sagen, man soll 5 bis 6 Zentimeter tief in der Mitte des Brustkorbs drücken, nach jedem Drücken auch komplett loslassen, komplett entlasten. Und das Ganze soll man 100 bis 120 Mal pro Minute machen. Wir wissen, dass das sehr, sehr schwer ist. Das kriegen Laien hin, wenn sie geschult sind. Wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs macht, dann kann man es in der Regel nach dem Erste-Hilfe-Kurs, aber nach 6 Monaten kann man es schon nicht mehr, weil man muss es eigentlich regelmäßig trainieren. Und das ist das, was Menschen machen, die in der Medizin, in Krankenhäusern arbeiten, in Rettungsdiensten arbeiten, Feuerwehren. Also Menschen, die da regelmäßig trainieren, die können ihre Skills hochhalten. Und wenn die Qualität der Herzdruckmassage besser ist, dann ist die Überlebensrate höher. Also es macht wirklich einen Unterschied, ob man 45 mm den Brustkorb eindrückt oder 50 mm. Das ist belegt durch Studien. Und deswegen ist es erstens wichtig, dass so schnell wie möglich ab dem Kollaps jemand beginnt mit der Herzdruckmassage. Und zweitens, dass die Qualität der Herzdruckmassage sehr gut ist, dass dann auch nicht in den ersten Sekunden, aber möglichst schnell auch eine Beatmung durchgeführt wird und dass der Patient defibrilliert wird, und zwar noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes. Wenn dann der Rettungsdienst kommt und es ist Herzdruckmassage und Beatmung gelaufen, idealerweise der Patient auch schon defibrilliert worden, dann ist das Ganze, dann haben wir oftmals Patienten, denen sowas passiert, die eine Woche später schon wieder zu Hause sind, nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Und das ist das, was uns auch motiviert, weil so schwerwiegend dieses Ereignis ist, man kann es überleben ohne bleibende Schäden. Und es wäre natürlich schön, wenn wir den Anteil der Patienten, die das ohne Schäden überleben, in den nächsten Jahren deutlich steigern können. Von 10% auf vielleicht 20%.
Ja, das heißt, diese biologische Gegebenheit, wenn das Herz nicht mehr schlägt und dann die Zirkulation im Kreislauf unterbrochen ist und dadurch das Hirn zu wenig Sauerstoff abkriegt, dann haben wir eben nach diesen 3 bis 5 Minuten die ersten Schäden. Und wenn man sich jetzt überlegt, in der Fußgängerzone kippt jemand um, dann ist erstmal eine Minute irgendwie Panik und alle wuseln durcheinander und wer macht jetzt was und wer ruft den Rettungsdienst, dann wird er angerufen. Und dann braucht der, wenn man jetzt in einem gut versorgten, eher urbanen Gebiet lebt, vielleicht nur 5, 6, 7 Minuten, aber auf dem Land vielleicht auch mal 12, 15, 16 Minuten oder sowas. Und wenn da die No-Flow-Time, also die Zeit, in der eben gar keine Zirkulation stattfindet und das Blut nicht im Gehirn neu ankommt, wenn die zu lange ist, dann hat man eine sehr schlechte Prognose. Und wenn jetzt aber jemand einfach anfängt zu drücken und diese Herzdruckmassage gut macht, dann ist diese No-Flow-Time sehr gering und dadurch die Prognose deutlich besser. Und da haben Sie jetzt eben mit dieser App oder dem, ist ja nicht nur eine App, sondern eigentlich ein ganzes System oder eine Idee, eben sich überlegt, wie man da ein besseres Versorgungsangebot machen kann.
Ja.
Und ich glaube, die Dänen zum Beispiel in Dänemark, die waren da ein bisschen Vorreiter. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wie also aus dem, was wir jetzt diskutiert haben, die Idee für die App entstanden ist und wo wir da vielleicht uns von anderen Ländern auch ein bisschen was schon abgucken können?
Ja, gerne. Ich möchte aber vorher noch ein bisschen was dazufügen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also wir hören das auch immer wieder. Na, in den Städten ist der Rettungsdienst ja nach, sagen wir mal, 7 Minuten da, in den Metropolen. Das sind die Zeiten, die gemessen werden also die Fahrzeiten. Der Rettungswagen fährt los, bis er eintrifft. Das Eintreffen des Rettungswagens ist an der Bordsteinkante. Dann packen die Profis ihre Rucksäcke aus und Defi und so und laufen in den 4. Obergeschoss oder sowas. Also das dauert dann nochmal, sagen wir mal, 2 Minuten vielleicht, bis sie dann beim Patienten sind. Und das Losfahren ist nach dem Kollaps, und zwar deutlich nach dem Kollaps. Ich kann das mal erläutern anhand der Prozesszeiten für Baden-Württemberg. Die werden nämlich regelmäßig evaluiert. Baden-Württemberg ist ein Land, da werden alle Rettungsdiensteinsätze, die Daten gefüttert in die Stelle für qualitätssicheren im Rettungsdienst, SQRBB. Und da gibt es Jahresberichte. Und wenn man sich so einen Jahresbericht anschaut, in Baden-Württemberg haben wir etwa 14.000 Notrufe nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Und bei diesen Patienten dauert es im Mittel knapp 2 Minuten von Eingang des Notrufs, also vom Telefonanruf in der zuständigen Leitstelle über die Notrufnummer 112, bis zum Alarm für die Rettungsmittel, die alarmiert werden. 2 Minuten sind jetzt schon rum. Und davor kommt die Zeit vom Kollaps des Patienten, bis jemand den findet oder vielleicht war ein Augenzeuge dabei, bis jemand den Notruf tätigt, also die 112 anruft. Der hat vielleicht sein Handy gerade nicht zur Hand. Vielleicht dauert das auch 1 Minute. Nachdem die Rettungsmittel alarmiert wurden, müssen die ausrücken. Das heißt, das Personal läuft zum Fahrzeug und fährt los. Das geht dann auch nochmal 1 Minute. Und jetzt läuft die Zeit, wo wir sagen, in der Metropole dauert 7 Minuten, bis der Rettungswagen eintrifft. Also insgesamt ist die Zeit von Notruf bis dann die Wiederbelebung beginnt, auch in den Metropolen deutlich zu lang, um ein Überleben ohne bleibende Schäden zu ermöglichen. Und deswegen brauchen wir nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Großstädten eine Lösung, und da knüpfe ich jetzt wieder an das, was Sie gesagt haben, eine Lösung, die dieses schwarze Loch, dieses Gap zwischen Patient fällt um und die Wiederbelebung durch die Profis beginnt, das überbrückt. Und ja, ganz wichtig ist Laienreanimation. Also die Augenzeugen sind von so einem Herz-Kreislauf-Stillstand, wir wissen, das sind etwa 60% der Fälle. Im häuslichen Umfeld fallen die um, ja, dann ist vielleicht Ehefrau oder Vater, Mutter, wie auch immer dabei. Die können Herzdruckmassage machen und einen wichtigen Beitrag leisten. Die können das umso besser, je besser sie geschult sind. Also deswegen der Appell natürlich an jede Bürgerin, jeden Bürger, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Da gibt es von den Hilfsorganisationen tolle Angebote, kostenlos bis sehr günstig verfügbar, überall in allen Städten. Da kann man sich an die Kursangebote wenden. Und wenn man so einen Kurs gemacht hat, man muss wissen, nach 6 bis 12 Monaten sind diese Fertigkeiten wieder auf Ausgangsniveau. Das heißt, eigentlich sollte ich idealerweise einmal im Jahr so einen Refresher machen. Es gibt auch so Refresher-Kurse. Und wenn ich dann Augenzeuge eines Herz-Kreislauf-Stillstands werde, dann kann ich eben beginnen mit den Thorax-Kompressionen, mit der Herzdruckmassage. Und das Zweite ist, wenn ich einen Notruf tätige, wenn ich anrufe auf der integrierten Leitstelle, 112 Notruf wähle, dann, das ist heute eigentlich, das sollte eigentlich der Standard sein, dann fragt dort jemand nicht nur, was ist passiert, sondern wenn ich dann sage, hier liegt jemand am Boden und er atmet nicht mehr normal, dann bekomme ich Anleitung, wie man eine Herzdruckmassage macht. Hier in Freiburg in der integrierten Leitstelle ist mittlerweile sogar ein Videonotruf implementiert. Das heißt, die Leitstelle kann sich beim Notruf, wenn der durch ein Handy erfolgt, auf die Kamera aufschalten und kann dann sehen, was dort vorfällt und kann vielleicht sogar die Instruktionen für die Herzdruckmassage noch verfeinern aufgrund des Lagebilds über die Video-Live-Schalte. Und dann werden Instruktionen gegeben und das funktioniert so gut, dass wir sagen können, so von 9 Fällen, bei denen es im Rahmen des Notrufs schon Instruktionen für die Herzdruckmassage gibt, wird dann ein Patient statistisch mehr überleben. Also ganz wichtige Sache. Und trotzdem haben wir ein Problem, was wir auch im Kopf behalten müssen, nämlich wenn da ein Augenzeuge ist in dieser Wohnung, der beobachtet hat, wie der Mensch zu Boden geht und der jetzt instruiert wird über Telefon oder aber einen Erste-Hilfe-Kurs gerade gemacht hat und weiß, wie es geht, wenn der Herzdruckmassage macht, dann wissen wir, dass die Qualität der Herzdruckmassage schon nach 2 Minuten nicht mehr suffizient ist. Warum ist es so? Es ist wahnsinnig anstrengend. Sie müssen so mit etwa 60 Kilo den Brustkorb runterdrücken und das, ich schaffe das noch ganz gut. Jetzt stellen Sie sich mal so vor, das ist eine Frau, die 50 Kilo auf die Waage bringt. Die kann gar nicht mit 60 Kilo runterdrücken. Die schafft es vielleicht zu Beginn schon nicht. Und jemand, der es gut schafft, der ermüdet relativ schnell. Also nach 2 Minuten können wir davon ausgehen, dass die leitlinienkonforme Herzdruckmassage, mindestens 5 cm tief eindrücken, nicht mehr funktioniert. Also müssen wir dafür sorgen, dass so ab Minute 2 bis Minute 8 oder 10, wenn der Rettungsdienst kommt, irgendwas anderes passiert. Und da kommt jetzt dieser Gedanke, Sie haben gesagt, die Dänen waren uns da voraus. Ja, ich bin in der Tat im Jahr 2014 in Bilbao auf dem Internationalen Kongress des Europäischen Rates für Wiederbelebung, EAC, auf ein Projekt aufmerksam geworden, das in Süddänemark lief. Da gab es eine App, die heißt First ID. Und mit der wurden Menschen, die getrainiert sind in der Wiederbelebung und die sich in so einer App registriert haben, über diese App alarmiert, wenn ein Notruf eingeht und in der Nähe ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt. Das hat mich so fasziniert. Und zu der Zeit 2014, da war es gerade so, dass immer mehr Menschen ein Smartphone haben. Smartphones haben im Gegensatz zu den vorherigen Mobiltelefonen den Vorteil, dass sie eben GPS an Bord haben, dass man die Menschen, die das Smartphone haben, auch orten kann. Diese Idee habe ich übernommen und dann damals war ich noch an der Uniklinik Dresden tätig und dann 2015 bin ich nach Freiburg gekommen und schon bevor ich hierher gekommen bin, habe ich Gespräche aufgenommen mit den Hilfsorganisationen, mit dem Bürgermeister und ich habe da festgestellt, es gibt hier eine große Innovationsfreudigkeit, also das muss man einfach sagen, alle fanden das interessant und spannend, was da im Ausland schon Realität ist. Und wir haben dann 2017, ein bisschen Vorlauf hatten wir, 2017 den gemeinnützigen Verein Regioner Lebensretter gegründet. Und der verfolgt das Ziel, eben diese 8 oder 10 Minuten im Hochschwarzwald, im sehr ländlichen Raum, sind es auch mal 15 Minuten, zu überbrücken mit sinnvollen Maßnahmen. Und da haben wir dieses App-basierte Ersthelfersystem etabliert. Das funktioniert wie folgt. Wenn jemand jetzt hier in Freiburg Lebensmittel einkauft und an der Kasse bewusstlos wird, liegt auf dem Boden, atmet nicht mehr normal, dann wird die 112 gerufen von der Kassiererin und die sagt dann, hier liegt jemand, atmet nicht mehr normal und dann wird der Rettungswagen alarmiert durch die Leitstelle und der Notarzt alarmiert und gleichzeitig wird diese Örtlichkeit, dieses Ladengeschäft mit einer Adresse und der Diagnose Herz-Kreislauf-Stillstand an unseren Alarmserver übermittelt. Und mit diesem Datentransfer kommt gleich die Info an unseren Alarmserver, der Rettungswagen wird in 8 Minuten eintreffen. Das ist also eine moderne integrierte Leitstelle, die haben so computerbasierte Einsatzleitsysteme, die wissen so in etwa, wie lange der Rettungswagen fahren wird bis zum Einsatzort. Rettungswagen und Notarzt und sagen wir mal, das erst eintreffende Fahrzeug braucht etwa 8 Minuten. Dann kriegt das unser Server mit, übermittelt und jetzt sucht der Server die Positionen von den registrierten Ersthelfenden, die in der Nähe sind. Insgesamt in Deutschland sind 105 Landkreise in 7 Bundesländern angebunden schon in den zuständigen Leitstellen. Wir haben über 56.000 registrierte, qualifizierte Ersthelfende. Das sind alles Menschen, die in den Hilfsorganisationen oder Feuerwehren oder Krankenhäusern arbeiten oder ehrenamtlich tätig sind. Also richtig qualifizierte Menschen. Die Positionen derer, die in der Nähe sind, werden erfasst und die kriegen dann so eine Alarmmeldung aufs Display und werden gefragt, kannst du jetzt einen Einsatz machen? Hast du einen AED dabei? Und wenn man auf Ja klickt, wird man gefragt, bist du zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs? Und jetzt führt unser Alarmserver eine individuelle Routenberechnung für jeden Ersthelfenden durch und rechnet aus, wie lange braucht er zum Einsatzort. Wenn da rauskommt 9 Minuten, ich als zum Beispiel Fußgänger brauche für die 900 Meter 9 Minuten, dann sagt der Server oder dann sagt mir meine App gleich, danke fürs Ja sagen, aber wir brauchen dich gar nicht, weil du zu spät eintreffen wirst. Und wenn ich vor dem Rettungsdienst eintreffen kann, dann komme ich in so eine Liste und die beiden Helfer, die den Patienten als Erste erreichen werden, die schicken wir direkt zum Patienten. Das ist auch ganz wichtig. Weil das Wichtigste beim Herz-Kreislauf-Stillstand ist die Herzdruckmassage. Die muss als erstes beginnen. Es gibt auch Systeme, da sind wir wieder in Dänemark, Schweden, Holland. Es gibt Systeme, die schicken die ersten Helfer, die sagen, ich kann dorthin, zu einem Defibrillator. Aber das ist nicht gut, weil das Defibrillieren kommt immer an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt die Herzdruckmassage. Deswegen schicken wir die beiden Helfer, die den Patienten oder den Einsatzort als Erste erreichen werden, direkt dorthin. Und den dritten Helfer, wenn wir einen dritten Helfer haben, dann schicken wir den zum nächstgelegenen AED-Standort. Da haben wir auch an unser System angebunden eine Datenbank. Da sind Defibrillatoren, die öffentlich verfügbar sind, eingetragen. Und zwar nicht nur die Standorte mit GPS-Positionen, sondern auch die Infos, wie ich da hinkomme. Da steht dann irgendwie Shopping Mall beim Pförtner oder bei der Info. Und die Öffnungszeiten zum Beispiel für so eine Shopping Mall 10 bis 20 Uhr. Das ist zwar sehr schade, ne, wenn um 20 Uhr zugeschlossen wird und der Defi nicht verfügbar ist, aber das müssen wir hinnehmen. Da sind diese aktuellen Forderungen aus den internationalen Leitlinien für die Reanimation, die kommen uns sehr zugute, weil da steht nämlich drin, Defibrillatoren sollen öffentlich verfügbar sein. Das sollen die, das müssen die nicht. Es gibt kein Gesetz, das sagt, Defibrillatoren müssen immer verfügbar sein, aber natürlich gibt es auch nachts Herz-Kreislauf-Stillstände und auch da muss man so einen Defibrillator verwenden können, wenn der in der Nähe irgendwo hängt. Also wir schicken dann oder das System schickt dann automatisiert einen Ersthelfenden zu einem AED-Standort und der bringt den AED dann zum Patient. Aber nur dann, wenn die Route über den AED zum Einsatzort auch kürzer bewerkstelligt werden kann, als der Rettungsdienst Fahrzeit hat. Weil wenn der AED erst nach dem Rettungswagen eintrifft, bringt das nichts, weil der Rettungswagen hat ja einen Defibrillator mit an Bord. Und mit diesem System können wir, also jetzt ganz aktuell in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres haben wir in über 100 Landkreisen und kreisfreien Städten 10.000 Alarme gehabt und im Median trifft der erste Helfer jetzt nach 3 Minuten 6 Sekunden ein. Das messen wir die Eintreffzeit und die wird jedes Jahr kürzer, weil wir eben ganz konsequent immer Forschungsprojekte machen. Ein ganz großer Fokus in unseren Bemühungen ist, die Verbesserung des Alarmierungsalgorithmus. Also es gibt so Systeme, gibt viele Publikationen dazu. Fast alle Systeme nehmen den nach Luftliniendistanz kürzesten oder nächsten Ersthelfer. Ne? Der ist vielleicht nur 500 Meter weg, aber vielleicht ist zwischen dem Ersthelfer und dem Einsatzort der Rhein und da gibt es gerade keine Brücke und keine Fähre und da kommt man halt nicht rüber. Und deswegen haben wir diese routenbasierte Alarmierung, wir nennen es mal Smart Alerting, eingeführt. Jetzt haben wir gerade vor kurzem eine Studie abgeschlossen, da haben wir mal untersucht, wie ist denn der Unterschied, wenn man nur den Alarmierungsalgorithmus verändert und haben in so einer randomisierten Studie, also zufallsbasiert 6 Monate lang immer um Mitternacht einen Alarmierungsalgorithmus ausgewählt. Und wenn man dieses Smart Alerting verwendet, dann haben wir in der doppelten Anzahl von Fällen einen Ersthelfer, der vor dem Rettungsdienst eintrifft, im Vergleich zu einer reinen luftlinienbasierten Alarmierung von Ersthelfenden. Also da konnten wir dann auch zeigen, dass dieser Alarmierungsalgorithmus einen ganz relevanten Performance-Unterschied im System macht. Und das ist eben wichtig. Also unser Ziel ist ja immer, wir wollen in einem möglichst hohen Anteil der Einsätze Ersthelfende finden, die den Alarm annehmen und die dann vor dem Rettungsdienst eintreffen, die einfach einen Zeitvorteil bedeuten. Und wir wollen in einem hohen Anteil von Einsätzen Ersthelfende oder erreichen, dass ein AED vor dem Rettungsdienst eintrifft. Da liegen wir auch ganz gut mittlerweile, aber wir sehen auch in Deutschland gibt es noch zu wenig öffentlich verfügbare Defibrillatoren. Man sieht die an so Flughäfen und in Shoppingmalls, aber eigentlich müssen die im Stadtgebiet so alle, ja, ich sag mal, da gibt es auch Empfehlungen in den ERC-Leitlinien. Man braucht etwa 2 Geräte pro Quadratkilometer. Ja, kann man schon sich überlegen, eine Stadt wie München oder Stuttgart oder Frankfurt, die brauchen dann ein paar hundert Geräte, die öffentlich verfügbar sind, und zwar Tag und Nacht. Und das haben wir in Deutschland eigentlich in den wenigsten Regionen.
Ja. Also 3 Minuten 6 Sekunden, sensationell. Es ist wirklich beeindruckend und großartig und ebenso wichtig, wenn man sich vor Augen führt, was wir eingangs gesagt hatten. Jetzt haben Sie auch angesprochen, dass es bei diesen App-basierten Systemen ein paar unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Also andere Systeme teilweise die Ersthelfer, die nächstverfügbaren zum Beispiel zuerst zum AED schickt, ja. Dass sie den einpacken. Jetzt ist eine Entscheidung bei Ihnen ja, dass Sie sagen, wir wollen Leute, die diese Herzdruckmassage richtig gut machen, die das können. Ja. Und dass es eben zwar kein Hexenwerk ist, aber eben auch nicht selbstverständlich. Also ich erinnere das oder erlebe es immer wieder, dass wenn man dann in der Klinik reanimiert, dann sind da PJler oder auch Leute aus der Pflege, die ja auf eine Art Profis sind, also die das alles schon gehört und auch mal richtig an der Puppe trainiert haben und die das aber trotzdem dann in dem Moment man denen so ein paar Hilfestellungen nochmal geben kann und sagen, guck mal, drück die Arme durch, geh da auf Sternum, weil sie eben diese Routine nicht haben. Das heißt, ihre Einladung, sich da wirklich fortzubilden, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist tatsächlich eine wichtige, gute Idee. Und jetzt haben sie sich bei der Art, wie sie die App aufgesetzt haben, entschieden, eben zu sagen, wir nehmen nur Leute, die wirklich vom Fach sind, und wir wollen in dem Sinn keine Laienhelfer, die irgendwann vor 30 Jahren ihren Erste-Hilfe-Kurs mal gemacht haben. Wie kommt das und wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Ja, das kann ich genau sagen. Ich erinnere mich noch daran, als wir 2017 die Gespräche hier in Baden-Württemberg mit dem Innenministerium hatten bezüglich damals Pilotprojekt, App-basierte Ersthilfe-Alarmierung. Da haben wir uns sehr gut überlegt, wen nehmen wir rein, weil der Gedanke war, wenn wir jetzt irgendwie jeden da reinnehmen, das können wir nicht mehr rückgängig machen, die können wir ja nicht mehr rausschmeißen, ne? Das macht sich nicht so gut. Und wir haben gesagt, wir nehmen erstmal Menschen, bei denen wir glauben, dass sie gut wiederbeleben können. Also Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, Krankenpflege, ärztlicher Dienst, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen, Feuerwehren, auch Polizei, die machen auch einmal im Jahr ihre Schulung, haben Einsatzerfahrung, so. Also Menschen, von denen wir glauben, dass sie es gut machen. Und wenn wir, so war damals der Gedanke, wenn wir im Rahmen dieser zweijährigen Evaluation merken, dass wir nicht genug Helfer haben, dann können wir immer noch die Qualifikation nach unten erweitern und sagen, wir nehmen jetzt vielleicht auch Menschen, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Das haben wir aber nicht gemerkt. Und ich sage es mal ganz deutlich, ich kenne keine Publikation, weltweit keine Publikation eines App-basierten Ersthelfersystems, die auch Laien oder untrainierte Laien sogar annehmen, die eine bessere Performance hat als unser System. Und deswegen bin ich nicht bereit, die Qualifikation nach unten zu erweitern. Man muss sich eins ja auch vorstellen, wir haben jetzt in der Region Freiburg, das ist der Stadtkreis Freiburg und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, nur mal so als Beispiel, da haben wir 1531 Quadratkilometer und wir haben da 2000 Ersthelfende, die registriert sind, qualifizierte Ersthelfende. Wenn ich jetzt sage, es darf jeder mitmachen, und nehmen wir mal nur das Beispiel, es registrieren sich dann 18.000 zusätzliche Helfer und ich habe dann 20.000 statt nur 2.000. Komme ich dann von 70 oder 80% auf 100%? Nein, komme ich wahrscheinlich auch nicht. Ich kann es nicht belegen. In der Tat wird es aber so sein, dass die qualifizierten Helfenden dann nur noch sehr selten alarmiert werden, weil natürlich viel mehr Personen da sind und nur noch jeder Zehnte ist jemand, der es richtig gut kann. 9 von 10 Menschen wären dann richtige Laien. Dann würde die Einsatzhäufigkeit auch abnehmen. In unserem System hat ein Helfer im Schnitt so etwa 4 Einsätze im Jahr. Wenn der dann aber nur noch einen Einsatz alle 5 oder 10 Jahre hat, weil es so wahnsinnig viele Helfer gibt, dann wird der im Einsatz nicht mehr die Routine haben, die er braucht. Dann wird der vielleicht die App löschen, weil sie so selten bimmelt. Und das möchte ich nicht erreichen. Nochmal, wenn mich jemand überzeugt, wenn jemand mir zeigt, dass in einem app-basierten Ersthelfersystem, in dem jeder mitmachen darf, vielleicht 20-mal so viel Helfer sind wie in einem anderen, wo wir nur qualifizierte Helfer nehmen und die Performance besser ist, dann wäre ich auch bereit, über eine Änderung der Mindestqualifikation zu diskutieren. Wir haben aber derzeit die Situation, wenn ich mal so in die Literatur schaue, wir haben zum Beispiel in Berlin ein System, da darf jeder mitmachen. Da kann man sich einfach registrieren über die App, ohne Nachweis einer Qualifikation. Die haben 11-mal so viel Ersthelfende pro Quadratkilometer wie wir in Freiburg. Aus einer großen Studie mit über 10.000 Alarmierungen wissen wir aber, in dem System, wenn alarmiert wird, haben wir nur in 20% der Fälle einen Ersthelfenden, der den Einsatzort erreicht. Bei uns sind es deutlich über 50%, die den Einsatzort vor dem Rettungsdienst erreichen. Also man muss mich aktiv überzeugen, die Mindestqualifikation zu ändern, sonst machen wir es nicht, weil wir sonst keinen Sinn darin sehen. Jetzt haben wir auch mittlerweile eine Situation, also Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, da gibt es sogar gesetzliche Anforderungen an die Registrierung von solchen Ersthelfenden. Es gibt nämlich eine neue Rettungsdienstplanverordnung, die ist vor ein paar Wochen erst publiziert worden. Da steht für das Land Baden-Württemberg drin, in einem App-basierten Ersthelfersystem kann man sich registrieren, wenn man diese Mindestanforderung erfüllt. Mindestens Sanitätshelferausbildung in so den Hilfsorganisationen oder aus dem Gesundheitssystem. Nicht nur Pflege, da reicht es auch, wenn man in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger ist, wenn man Medizinstudent ist. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben. Man muss nicht irgendwie Facharzt sein, um sich da registrieren zu können. Aber man muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Und ich finde es richtig gut, dass mit Baden-Württembergs erstes Bundesland das auch mal definiert hat. Wie wollen wir es denn gestalten? Das sehe ich als großen Fortschritt. Die meisten Bundesländer haben übrigens in den Rettungsdienstgesetzen, wir sind ja ein föderaler Staat, jedes Bundesland hat ein eigenes Rettungsdienstgesetz. In fast allen Rettungsdienstgesetzen gibt es noch nicht mal eine Verankerung von so App-basierten Ersthelfersystemen. Deswegen finde ich diese Entwicklung eigentlich ganz gut.
Ja, danke, dass Sie das ausgeführt haben, weil ich finde, wenn man das von außen hört, dann kann man erstmal denken, ist das jetzt so ein elitäres Projekt, ist doch gut, wenn jeder drückt und so, aber wenn man sich das, wenn man das durchdenkt, wie Sie es jetzt gemacht haben, dann ergibt es natürlich total Sinn, oder ist das auf jeden Fall ein Weg, der aufzugehen scheint?
Ja, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Wir kriegen ja immer wieder auch E-Mails von Menschen, die sagen so, ich wollte mich da in der App registrieren, jetzt werde ich abgelehnt, weil ich da nicht die Qualifikation habe. Ich bin aber auch bereit zu helfen. Und dann sagen wir immer, das ist super, dass du bereit bist zu helfen. Wende dich doch an eine der Hilfsorganisationen und mach einfach diese Ausbildung, die wir brauchen. Dann kannst du sehr gerne mitmachen. Wir freuen uns wirklich über jeden, der mitmacht, aber wir brauchen eine Mindestqualifikation. Ich kann auch nicht bei der Feuerwehr anrufen und sagen, bitte, wenn in meiner Nachbarschaft ein Feuer ausbricht, alarmiert mich, weil ich kann mit dem Feuerlöscher umgehen. Ich mache das einfach gerne. Das würden die auch nicht machen. Da braucht man auch eine Mindestausbildung. Und ich sehe das einfach so positiv. Jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. Er muss aber die Qualifikation eben mitbringen.
Ja, angenommen, es gibt jetzt einen einzelnen Menschen, der den Podcast hört und aber diese Fortbildung oder Weiterbildung nicht macht. Was könnten wir dem denn vielleicht noch so an wenigen Orientierungspunkten anbieten für den Fall, dass er mal bei einer Reanimation oder einem Herz-Kreislauf-Stillstand als Ersthelfer einfach daneben steht? Also Sie hatten schon gesagt, die Frequenz 100 bis 120 Mal pro Minute, 5 bis 6 Zentimeter tief und immer gut entlasten. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das finden Sie einen wichtigen Punkt im Umgang mit dem AED? Da würde ich denken, einfach keine Scheu haben, das einfach auspacken. Man wird da super angeleitet, wo man die Patches hinkleben soll. Der sagt einem genau, was man machen soll. Haben Sie dazu noch Gedanken oder was zur Beatmung?
Da muss ich jetzt wirklich reingehen, weil
bitte.
Meine persönliche Meinung ist, liebe Laien, ich sage jetzt mal untrainierte Laien, drücken kann jeder. Wer Augenzeuge wird eines Herz-Kreislauf-Stillstands, wer sieht, wie ein Mensch am Boden liegt und nicht atmet, nicht normal atmet, der soll sofort den Notruf tätigen. Der wird dann in der Regel, er sollte dann angeleitet werden durch die Leitstelle, wie man Herzdruckmassage macht, wenn er das nicht kann. Und dann Herzdruckmassage machen, das rettet Leben. Das sollte jeder Mensch machen, auch wenn er nicht geschult ist. Weil es ist besser, schlecht zu drücken, als nicht zu drücken. Wenn man schlecht drückt, kommt nicht so viel Blut mit Sauerstoff ins Gehirn. Wenn man nicht drückt, kommt gar kein Blut mit Sauerstoff ins Gehirn. Wenn man nicht drückt, ist der Mensch nach 3 bis 5 Minuten tot oder hat zumindest schwere irreversible Schäden. Also bitte unbedingt etwas machen. Die zweite Botschaft ist, die Hilfsorganisationen bieten Kurse an. Und zwar nicht nur irgendwie 1, 2 viele Tage, sondern auch ganz kurze Schulungen. Es gibt da so ein Gold-Silber-Bronze-Konzept. Also man kann auch einfach nur die Herzdruckmassage lernen. Es gibt übrigens auch einmal im Jahr den World Restart a Heart Day. Es gibt einmal im Jahr die Woche der Wiederbelebung. Das sind so Aktionstage oder Wochen, wo in ganz vielen Städten in Deutschland in den Fußgängerzonen, am Hauptbahnhof, wo auch immer, Menschen stehen von den Hilfsorganisationen, von den Kliniken Ärzte, Wissenschaftler, die einfach darauf aufmerksam machen, du kannst ein Leben retten und komm mal her, prüfen, rufen, drücken, ich zeig dir, wie es geht, dann kann man es mal kurz ausprobieren und merkt, dass das eigentlich sehr einfach ist. Trotzdem möchte ich sagen, ein Erste-Hilfe-Kurs ist richtig gut investierte Zeit. Wenn man mal da eine Stunde Reanimationstraining in so einem Erste-Hilfe-Kurs macht, dann kann man das wirklich richtig gut. Und ein Laie, der beim Roten Kreuz, bei den Maltesern, ASB, Johannitern, DLRG, wie auch immer, so einen Kurs macht, der ist danach im Prinzip bei der Herzdruckmassage so gut wie ich. Mach das schon viele Jahre und bin dann auch nicht besser, weil 5 cm tief drücken, 100 Mal pro Minute und nach jedem Drücken komplett entlassen, das kann jeder Laie eben lernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und wir haben in Deutschland Stand heute in etwas mehr als 50% der Fälle, wenn ein Herz-Kreislauf-Stillstand auftritt, wenn der Rettungsdienst eintrifft, schon die Situation des Voreintreffens des Rettungsdienstes jemand gedrückt hat. In skandinavischen Ländern sind es 90% der Fälle. In Norwegen drückt in 90% der Fälle jemand vor dem Rettungsdienst. Und das, da wollen wir auch hin natürlich. Ja? Und da ist es wichtig, dass jeder Mensch seinen Beitrag leistet.
Ja. Ja, danke fürs Reingrätschen. Es gibt keine Ausreden, macht alle den Kurs.
Ach so, ja, apropos Reingrätschen. Also das wollte ich eben auch sagen. Der ID, wenn man ihn einschaltet, der gibt Sprachanweisungen. Ja, der leitet mich an. Und trotzdem sage ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, lass das mit dem ID lieber sein. Ich sage jetzt auch warum. Für einen Laien, der einen ID einschaltet, ist es ganz schwierig zu überlegen, soll ich jetzt machen, was der ID sagt oder soll ich drücken? Und wir haben in einer Studie mal gezeigt, dass diese Sprachanweisung vor allem untrainierte Laien sehr ablenken von dem, was wichtig ist, nämlich dem Drücken. Ich halte es für viel sinnvoller, dass die Augenzeugen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand anfangen zu drücken. Wenn sie in einem Erste-Hilfe-Kurs waren und auch die Beatmung gelernt haben, dann drücken und beatmen. Und zumindest da, wo unser System aktiv ist, da kommen dann nach 3-4 Minuten kommen die Ersthelfenden, und zwar die qualifizierten Ersthelfenden, und da bringt einer ein Defi mit. Und ja, der Patient sollte vor Eintreffen des Rettungsdienstes defibrilliert werden. Was aber nie sein darf, ist, dass da ein Mensch sieht, wie ein anderer zu Boden geht und dann vielleicht auf die Idee kommt, das mit dem Defibrillieren ist so wichtig und ich renne jetzt mal los, da ist nämlich schräg über die Straße eine große Shopping-Mall, da gibt es bestimmt einen Defi und ich hole den, weil bis der zurückkommt, ist der Patient schon tot oder hat schwerwiegende Schäden, weil eben niemand gedrückt hat. Also das Thema Defibrillation ist wichtig und ja, es gibt auch Situationen, wo vielleicht 4 Menschen zusammen sehen, wie einer zu Boden geht. Jetzt nehmen wir mal wieder im Lebensmittelgeschäft so die Kasse, da stehen noch 3 Leute drumherum. Wenn im idealen Fall 1-2 Menschen, Augenzeugen, beginnen mit Herzdruckmassage und Beatmung und ein Dritter läuft los und holt den Defi und der kommt nach 2 Minuten zurück, wenn das so wäre, dann darf man den auch gerne defibrillieren, den Patienten. Aber in einem Laien-Setting ist es eben so, dass das Holen eines Defis mit großer Zeitverzögerung assoziiert ist. Und wenn man dann die Defi hat und macht ihn auf und dann sagt er, da gibt es eine Sprachanweisung wie Notruf tätigen. Und dann ist der Notruf aber schon getätigt, weiß man gar nicht, was man machen soll. Dann steht da Oberkörper entgleiten. Aber der ist doch schon entgleitet. Und dann, da gibt es immer dann so die Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe und dem, was jetzt dieser Defibrillator sagt. Also ich wünsche mir, dass sofort, wenn jemand zu Boden geht, der Notruf getätigt wird, möglichst sehr schnell durch umstehende Herzdruckmassage erfolgt, vielleicht mit Anleitung durch die Leitstelle, dass dann in ganz Deutschland und nicht nur irgendwie in der Hälfte der Landkreise, in der Hälfte der Landkreise gibt es nämlich noch keine App-basierten Ersthilfesysteme, dass dann nach 3-4 Minuten die professionellen Helfer kommen und übernehmen und dass dann nach 10 Minuten der Rettungsdienst da ist und die dann mit ihren erweiterten Maßnahmen eine realistische Chance haben, dem Patienten ja ein Weiterleben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Weil das geht nämlich dann, wenn man gleich angefangen hat mit der Wiederbelebung.
Ja, ja, finde ich plausibel. Ist auch eine gute Einordnung, kann ich absolut was mit anfangen. Und genau, vielen Dank. Herr Müller, jetzt haben wir durchgedacht, wofür die zeitnahe und suffiziente Reanimation wichtig ist, wie da aus dieser Rettungskette und der Ersthelferversorgung eben die Idee mit der App entstanden ist und haben noch ein paar konkrete Praxistipps für den Ernstfall überlegt. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist?
Ja, wichtig ist natürlich, dass es jetzt weitergeht mit den gesetzlichen Regelungen. Also Stand heute wird meines Wissens in keinem Bundesland werden die Kosten für so ein app-basiertes Ersthelfersystem durch die Krankenkassen übernommen. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir geben viele Milliarden aus jedes Jahr für Leistungen im Gesundheitssystem, die total sinnvoll sind. Keines möchte ich in Frage stellen. Bei der Reanimation kommen die aber zu spät. Und so eine Behandlung eines Patienten nach einer Wiederbelebung auf einer Intensivstation kostet Pi mal Daumen 50.000 Euro. Und für diesen Betrag kann ich ein Ersthelfersystem im Landkreis einführen, was sehr, sehr viele Menschen zusätzlich retten kann. Also das muss jetzt endlich zum Standard werden. Das muss in jedem Landkreis in Deutschland umgesetzt werden und die Kosten müssen auch übernommen werden. Ob das die Krankenkassen bezahlen oder die Landkreise oder die Länder oder der Bund, da möchte ich gar nichts dazu sagen. Aber es ist wichtig, wir haben jetzt 10 Jahre daran gearbeitet. Wir haben genug Evidenz auf unserer Webseite regionallebensretter.de. Findet man unter dem Punkt Forschung ganz viele Forschungsarbeiten zu dem Thema. Man sieht, das funktioniert richtig gut. Ich kann das therapiefreie Intervall richtig gut verkürzen und das ist das, was wirklich Leben rettet. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir da in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutschlandweit, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, den Sack zumachen und das als Standard etablieren.
Ja, ich habe mal eine Modellrechnung in irgendeiner Studie oder in einem Review gelesen, wo die Qualis, also es gibt dieses Konzept ja der Lebensjahre mit guter Lebensqualität, eben in Bezug auf verschiedene Interventionen angeguckt wurde und dann eben geschaut, wie viel Geld ich investieren muss für ein Quali. Also ich kann jetzt bei jemandem mit einem fortgeschrittenen Pankreaskarzinom Chemotherapeutika bezahlen und intensivmedizinische Versorgung bezahlen und wie viele von diesen Qualis, also Lebensjahre mit guter Lebensqualität, kriege ich da raus? Oder anders gefragt, wie viel 100.000 Euro muss ich für ein Quali dann bei so einer Intervention investieren? Oder bei verschiedenen anderen Sachen? Oder jetzt kann man überlegen, was wäre das eben in Bezug auf bessere Laienreanimationsschulungen in den Schulen und sonst wo oder ihre app-basierte Idee? Und das sind natürlich alles Modellrechnungen, aber die Hausnummern, die sind schon sehr eindeutig und einfach ein nicht wegzudiskutierendes Argument. Also es ergibt in jeder Hinsicht und für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und für die Patientinnen und Patienten am allermeisten Sinn, dass das mehr in die Breite kommt und noch mehr gefördert wird. Ja, da gibt's nichts dran zu rütteln, denke ich.
Vielleicht kann ich das noch ein bisschen ergänzen, damit Sie auch meine Emotionalität bei dem Thema verstehen. Wir haben also dieses System, was wir betreiben, ist ein deutschlandweites oder es ist auf den deutschlandweiten Betrieb ausgelegt. Und egal in welcher Stadt oder in welchem Landkreis man sich registriert, ob das jetzt in Dresden, Göttingen, Düsseldorf, Stuttgart oder Freiburg ist, man ist Teil eines Systems und kann überall alarmiert werden. Und wenn ein Landkreis, wenn dort ein Landrat oder eine Landrätin sagt, oh ja, das leuchtet mir ein, wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern einen herzlicheren Landkreis bescheren, dann können die uns anrufen und dann kriegen wir es in der Regel hin, dass innerhalb von 4 Wochen die Verbindung steht und die Menschen dort sicherer werden. Das ist eine sehr, sehr einfache Investition oder einfache Maßnahme, die mit minimalstem finanziellen Aufwand verbunden ist und das System ist ja etabliert. Da muss auch niemand sich ein Konzept überlegen. Da muss man dort keine Menschen einstellen für dieses Projekt oder so. Man kann wirklich uns anrufen, kann sagen, hey Leute, es leuchtet mir ein, wenn jemand in unserem Landkreis einen Herz-Kreislauf-Stillstand kriegt, dann soll der das überleben, möglichst ohne Folgeschäden und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das verstehen wir, das geht mit eurem System. Und was uns so brutal motiviert, auch weiterzumachen, ist, dass wir so viele Landkreise haben, da dauert es wenige Wochen. Also innerhalb von 4 Wochen steht nicht nur das System, sondern dann wird über Social Media Werbung gemacht. Ihr könnt euch jetzt registrieren. Ich sage jetzt mal so ein Leuchtturmbeispiel. Das war Tübingen. Dort hat das DAK und die Uniklinik gemeinsam gesagt, wir machen dieses Projekt. Wir haben ein bisschen über Social Media und über Intranet, interne Kommunikation aufmerksam gemacht. Komm Leute, ladet euch die App Region der Lebensretter 3.0. Und innerhalb von 4 Wochen hatten die in dem Landkreis 1.000 Helfer im System. Und nach 4 Wochen haben wir dort messbare Ergebnisse, wesentlich kürzere therapiefreie Intervalle und die ersten Überlebenden, wo der Rettungsdienst länger als 10 Minuten braucht. Also die hätten eigentlich keine Chance gehabt und die mit unserem System dann richtig gut überleben. Und wenn sie einen solchen Menschen kennenlernen, dann haben sie Motivation, eigentlich alle Landkreise in Deutschland so anzubinden.
Ja, es ist einfach sensationell. Man muss, wie Sie das schildern, gar nicht so viel Werbung machen, weil das Projekt für sich selber so viel Werbung macht. Also es ist ein absoluter No-Brainer und deswegen danke ich Ihnen und Ihrem ganzen Team, dass Sie das auf die Beine gestellt haben und da so viel Engagement und Herzblut und Zeit reinstecken. Ich werde das in den Shownotes alles verlinken und danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch, lieber Herr Müller.
Ja, sehr gerne. War mir auch eine Freude und ich sag mal, vielleicht haben wir ja den Effekt, dass der eine oder die andere sich in unserer App registriert und mitmacht. Wie gesagt, auch wenn man dann an den Bodensee fährt im Urlaub oder nach Dresden die schöne Stadt besichtigen oder nach Düsseldorf, man ist überall dann Teil eines Systems und kann helfen. Und vielleicht hört auch der eine oder andere Kommunalpolitiker das und sagt, Mensch, vielleicht kann ich meinen Landkreis herzlicher machen. Dann einfach bei uns melden, wir sagen, wie es weitergehen kann.
Ja. Sehr gut. Und dann nehmen wir vielleicht in 10 Jahren den nächsten Podcast auf und schauen uns die Zahlen an.
Sehr gerne, ja.
Alles Gute für Ihr Projekt und alles Gute für Sie.
Vielen Dank. Danke.